So, für mich ist dies ja eine sehr neue Erfahrung. All dieweil ich in den letzten 13 Jahren an der Jacobs University Bremen war. Da ist die ganze Universität kleiner von den Studentenzahlen als die Informatik. Und insbesondere ist so ungefähr so viel wie wir Informatikstudenten haben. Das heißt, meine Vorlesungen sind kleiner. Die Räume sind zum Teil etwas größer und ja, deswegen hoffe ich, dass wir das auch so hinkriegen. Ich habe so einen miserablen Raum gekriegt, weil das Ganze sehr spät organisiert wurde, weil ich eben, wie gesagt, erst gerade frisch berufen bin hier. Dies hier ist im Wesentlichen mein erster Tag an der FAU. Und daher werden wir jetzt das Beste draus machen. Wir haben einen zweiten Raum, der hat auch nur 50 Plätze. Irgendwo da hinten in der E-Technik. Den habe ich auch schon angeguckt. Der hat allerdings einen Beamer, vor dem man auch stehen kann. Und was jetzt das zusätzliche Problem ist, dass wir eben nur dahin projizieren können und der Laptop da sein muss. Also ich werde das versuchen, irgendwie mit dem Klicker zu lösen und hoffe, dass das funktioniert. Gut, so. Fangen wir an. Künstliche Intelligenz war ja eine ganze Weile lang hier in Erlangen vakant. Ich selber habe vor 25 Jahren in einer der Hochzeiten der künstlichen Intelligenz angefangen. Mein Doktorvater war einer der Gründer der künstlichen Intelligenz hier in Deutschland, Jörg Siegmann. Und daher fühle ich mich eigentlich berufen, das Feld hier wieder aufzubauen und möglichst auch auszufüllen. Das muss man so ein bisschen einschränken, wie man noch sehen wird, ist, dass ich eigentlich so von der Forschung her und auch von der letztlichen Ausbildung her nur eines der beiden großen Richtungen der künstlichen Intelligenz, die symbolische künstliche Intelligenz, betreibe und werde mich aber bemühen, gerade im zweiten Semester, wo es mehr in diese Richtung geht, die anderen Sachen auch vorzustellen. Das sollte aber kein großes Problem sein. Damit komme ich gleich sozusagen auf das, also wenn Sie mit dem Zeichen funktionieren so ordentlich, komme ich gleich auf die erste Folie. Künstliche Intelligenz. Geplant als 1 und 2. Ja, also ich möchte diese Vorlesung im Sommersemester fortführen und sehe diese Vorlesung jetzt als eine KI 1. Die Folien werden alle auf Englisch sein. Das ist einfacher für mich und vielleicht, falls irgendjemand doch nicht so doll Deutsch kann, haben wir es gleich auf Englisch. Mein Name ist Michael Kohlhase. Ich habe hier diese Professur für Wissensrepräsentation und Verarbeitung. Offiziell seit dem 1. September. Realiter wird meine Arbeitsgruppe jetzt über den Herbst und im Frühjahr umziehen, mit einer Ausnahme. Das ist hier Dennis Müller. Dennis, steh mal auf und wink. Der ist jetzt schon hier und es kommt aber noch, kommen noch mehr Leute. Nachher werden wir dann Forschung machen in künstliche Intelligenz, aber natürlich nur ein sehr kleines Gebiet davon noch aktiv betreiben. Dazu komme ich dann aber auch noch später. Genau. Sollte sich gleich warnen, dieses Quark.info. Quark ist der Name meiner Arbeitsgruppe. Das heißt so etwas Ähnliches wie Knowledge. Das W kommt, glaube ich, auch aus Knowledge. Adaptation an Content oder irgendwie sowas.
Reasoning for Content.
Reasoning for Content. Gut, die Mitarbeiter wissen immer besser. Alle Informationen über unsere Gruppe und so etwas finden Sie auf Quark.info. Insbesondere auch die Notes der Vorlesung und was möchte ich heute machen? Ich möchte heute irgendwie sowas wie eine Motivation abgeben. Was ist KI? Was machen wir? Wie können wir darüber nachdenken? Was gibt es bereits? Wir werden Admin machen. Ja, wie wird das mit den Noten funktionieren und so weiter und so fort. Und so ein bisschen würde ich Sie bitten, mir darzulegen, was Sie alles schon wissen, sodass ich weiß, auf was ich aufbauen kann. Ja? Dann werden wir einen relativ kurzen Gang durch die Themengebiete machen und dann werde ich so ein bisschen was über die Forschung, die wir in der künstlichen Intelligenz an meinem Lehrstuhl, darf man glaube ich in Bayern nicht sagen, hier in meiner Arbeit. Okay? Was ist künstliche Intelligenz? Und natürlich guckt man immer erstmal bei Wikipedia und da findet man sowas wie Artificial Intelligence ist Intelligenz von Maschinen. Okay? Wenn sich Maschinen intelligent zeigen, dann ist das künstliche Intelligenz. Es gibt massenhaft Definitionen für künstliche Intelligenz und wir werden durch einige so ein bisschen systematischer durchgehen. Andere Definition sagt, künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik. Das war nicht immer klar. Also ich weiß noch, dass es am Anfang der künstlichen Intelligenz große Schlachten gab, ob vielleicht die Informatik ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz sei. Und man kann sich vorstellen, dass die Datenbanker das nicht so gut fanden. Aber mittlerweile denkt man, dass es also so ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens beschäftigt. Ja, die Frage ist natürlich, wir haben einmal künstliche Intelligenz im Wesentlichen erklärt durch natürliche Intelligenz und dann im Wesentlichen nochmal. Was ist eigentlich Intelligenz? Wer von Ihnen hat eine Ahnung, was Intelligenz ist? Na? Ich meine, wir müssen eine Vorstellung haben.
Und ich höre immer mal wieder, dass jemand sagt, oh, der ist aber doof. Ja, doof ist typischerweise nicht intelligent. Ja, das heißt, wir haben eigentlich alle eine sehr gute Vorstellung, was intelligent ist. Ja.
In der Psychologie gibt es so mehrere Definitionen. Eine ist zum Beispiel, dass man es schafft, Kreativität in das Selbst zu erschaffen, also das Wissen selbst zu generieren.
Mhm. Wissen selbst zu generieren. Ja. Das ist sicherlich eine gute Definition. Bezeichnend ist, dass selbst jemand wie die Psychologen Schwierigkeiten haben, offensichtlich Intelligenz zu definieren. Ja, das ist schwierig, ist es auch Pornografie zu definieren. Ja, also irgendein Senator in den USA hat mal gesagt, ja, ich erkenne es, wenn ich sehe. Ja. Und das ist irgendwie meistens so, was wir auch mit Intelligenz können. Ja, wir können das relativ gut erkennen. Ja, meistens wissen wir, dass dieses hier, ein Tisch, ist typischerweise nicht intelligent. Und ich nehme mal an, dass alle Sie hier intelligent sind. Und man hört häufig von intelligenten Gebäuden. Ich persönlich bin da etwas skeptisch. Aber wir bewegen uns in einem Fach, in dem wir gar nicht so richtig wissen, worum es eigentlich so richtig geht. Ja? Und das ist eigentlich auch ganz schön. Denn man weiß nicht so genau, wie man Intelligenz definieren soll. Ah, es scheint aber sehr wichtig zu sein, Intelligenz. Ja? Sonst wären Sie wahrscheinlich alle nicht hier an der Uni. Ja? Also das ist so ein Problem, mit dem wir uns hier stellen müssen. Und eine der schönen Sachen an der künstlichen Intelligenz ist, dass man eine Definition oder ein Verständnis von Intelligenz näher kommt. ja, dass künstliche Intelligenz auch dadurch Intelligenz erklären oder besser verstehen lassen kann, indem man Intelligenz versucht nachzubauen. Ja, und dann kann man einfach gewisse Definitionen und so etwas ausprobieren. Ja, das ist wie, wenn man ein Motorrad auseinandernimmt und es wieder zusammenbaut und dann sind irgendwie vier Schrauben übrig und fährt trotzdem ganz prima. Ja, dann weiß man, also diese vier Schrauben brauchte man nicht. Ja? Das kommt bei Motorrädern nicht so häufig vor, aber bei der Intelligenz, angenommen, irgendjemand Kluges sagt, ja, Intelligenz ist, und dann kommt irgendwas. Ja, und dann kann man das nachbauen. Und dann kann man gucken, ob irgendetwas übrig bleibt. Ja, aus der Definition. Und wenn das nicht gebraucht wird, dann hat man diese Definition getestet. Und das ist für mich auch einer der Reiz, die man haben kann, also an diesem Fach. Ja. Elaine Rich hat eine Definition, die einerseits sehr problematisch, andererseits sehr schön ist. Ja, die sagt nämlich einfach, künstliche Intelligenz ist es, wenn man versucht, einen Computer Dinge machen zu lassen, die Menschen noch besser können. Ja, also wir sind uns ziemlich einig, Intelligenz ist etwas, was man besonders bei Menschen findet. Und viele Sachen können Computer besser als Menschen. Zum Beispiel Kopfrechnen. Ja, also wenn man, die meisten von Ihnen, ich ganz besonders nicht, werden es nicht schaffen, 2 10-stellige Zahlen zu multiplizieren im Kopf. Ja, das kann schon meine Uhr jetzt gerade nicht, aber ja, das kann schon der einfachste Computer, ein Taschenrechner kann das. Und zwar viel schneller als wir. Es gab eine Zeit, da war das ein Zeichen von Intelligenz, wenn man mit Zahlen gut umgehen konnte. Heutzutage hat sich das geändert. Sagt man, naja, gut, kann ja sogar mein Taschenrechner. Ja. Intelligenz ist auch eine Sache, die was wir von Intelligenz verstehen, ist auch eine Sache, die sich eben durch die Beschäftigung mit der künstlichen Intelligenz sehr stark wandelt. Ja. Schachspielen war lange Zeit landläufig als ein sehr starkes Indiz für Intelligenz. Ja, das war zum Teil die Krönung der Intelligenz. Und dann vor etwa 20 Jahren hat ein Computer den Großmeister geschlagen. Ja, was heißt das jetzt für uns und unsere Intelligenz? Und seitdem denkt man, ja, so Schachspielen ist nur dann wirklich mit Intelligenz verbunden, wenn Menschen es machen. Deswegen muss ich sagen, mag ich diese Definition von Elaine Rich recht gerne. Ja, man versucht irgendwie nachzubauen und zu verstehen, was Intelligenz ist mit Maschinen und versucht dadurch, dass man Sachen versteht, nämlich im Computer abbilden kann, ein genaueres Bild dadurch zu kriegen, was Intelligenz ist. Ja, was sind so die Teile, die wir brauchen, um ein Motorrad zusammenzubauen? Und was sind die Sachen, die wir weglassen können? Ja? Was wir brauchen, ist auf jeden Fall landläufig. Das ist wahrscheinlich auch so Sachen, die Ihnen sofort einfallen würden. Ja, man muss lernen können für Intelligenz. Ja, und ich habe jetzt mal hier so ein Bildchen von so einem kleinen Kind dazu getan, weil wir Menschen, auch wenn wir intelligent sind, und wir vermuten, dass wir schon zu Geburt intelligent sind, aber wir kommen relativ mit einem nahezu leeren Gehirn auf die Welt. Wir wissen nichts. Wir können nicht sprechen, wir können nicht laufen, ja? Wir haben keine Ahnung, was ein Computer ist, und Autofahren können wir auch nicht. Ja? Aber alle diese Sachen kriegen wir auf die Dauer beigebracht oder lernen wir von selber. Und dann, irgendwann, ja, manche Leute sagen, wenn man seinen Doktor kriegt, andere Leute sagen, wenn man in die Schule kommt, dann ist man plötzlich intelligent. Also Lernen ist irgendwie wichtig. Und doofe Leute erkennt man typischerweise daran, dass sie nichts lernen. Ja, vorher nicht und nachher auch nicht. Eine andere Sache, die wichtig sind, ist Schlüsse ziehen. Ja, Schlüsse ziehen kann in verschiedensten Kontexten passieren. Ja, das ist in der Mathematikklausur, ja, da muss man irgendwie Sachen beweisen. Das ist sicherlich Schlüsse ziehen. Beim Schachspielen oder überhaupt Spielen ziehen wir Schlüsse. Ja, wenn einer von Ihnen hier rausgeht und nach einer Weile mit dem Stuhl wiederkommt, ja, dann ist gerade dieser Raum so gebaut, dass ich nicht sehen kann, was Sie da getan haben. Ja, aber ich ziehe den Schluss, naja, wahrscheinlich ist diese Person jetzt rausgegangen in einen anderen Zipfel, hat sich da einen Stuhl geholt und ist jetzt mit dem Stuhl wieder da. Ja, ganz einfache Sache. Meine Katze kann es nicht, ja, aber Hunde können sowas schon ansatzweise. Ja, die verstehen, dass Leute sich nicht einfach in Luft auflösen, wenn ich sie nicht mehr sehen kann, sondern dass sie weitermachen und irgendwelche Dinge tun. Ja, und dass es eine Welt außerhalb dessen gibt, was ich sehen kann. Ja, das ist Schlüsse ziehen. Oder auch einfach so etwas wie sehen, fühlen, schmecken, riechen. Ja, es ist nicht so, dass unsere Augen einfach Kameras sind, wie man am Anfang dachte, sondern dass das hochentwickelte neuronale Systeme sind, also auch eine Linse und alles und Krempel, aber dass wir schon in der Netzhaut Verarbeitung machen. Dass wir zum Beispiel Linienerkenner und so etwas direkt in der Netzhaut haben, im Auge. Und dass da gewisse Verarbeitung der Bildinformationen geschieht, bevor das Ganze irgendwie nach hinten geleitet wird ins Gehirn. Ja? Dass wir relativ gut sehen können als Menschen und relativ schlecht riechen. Ja. Was macht das mit unserer Intelligenz? Was können wir da tun? Was sind die Grenzen? Wie können wir aus solchen Sachen Schlüsse ziehen? Eine andere Sache, die sicherlich wichtig ist, ist Sprachverstehen. Zumindest soweit landläufig ist die Meinung, dass nur Menschen das tun. Manche Leute denken, sie könnten mit ihrem Hund reden und das können sie natürlich auch, aber die Frage ist, was er versteht. Und Kommunikation von extrem komplexen Sachen über Sprache, ja, wenn man sich jetzt mal wirklich vorstellt, was da passiert. Ja, ich erzähle Ihnen etwas über künstliche Intelligenz. Und wenn man sich mal überlegt, was da passiert, ja, da sind in meinem Kopf irgendwelche Bilder und ich serialisiere die in entweder eine Sequenz von Schwingungen oder aber auch von Wörtern, ja, und über diesen doch sehr engen Kanal, das sind nicht Terabit oder sowas, ja, was für dieses sehr komplizierte und komplexe Sujet eigentlich das Richtige wäre. Und dann entstehen am anderen Ende in Ihren Gehirnen irgendwelche Bilder auch, ja, von komplexen Zusammenhängen. Und das Faszinierende ist, die sind auch noch ähnlich. Ja, sonst könnten wir uns das hier ganz sparen. Ja, was ich ja eigentlich will hier und was Sie natürlich auch wollen, ist, dass irgendwie von den komplexen Zusammenhängen und Bildern und Wissen und so etwas von hier oben nach da oben transportiert wird. Und im Prinzip das Einzige, was wir haben, ist Sprache. Naja, gut, ab und zu mal ein Bild, aber das ist mehr so Dekoration. Das ist nicht so wichtig wie in der Biologie, wo es heißt, na, gucken Sie sich mal die Zelle an oder sowas. Wir machen hier das relativ stark sprachlich. Das heißt, wir machen ein komplexes, multidimensionales Gebilde, linearisieren wir über ein eindimensionales Gebilde und dann passieren irgendwelche magische Dinge in Ihren Köpfen und Sie machen daraus wieder komplexe Zusammenhänge. Hoffe ich jedenfalls. Ja, wissen tut man es natürlich nicht genau. Also Sprachverstehen und natürlich Schlüsse ziehen darin und Sinneseindrücke, Sie müssen das Ganze ja auch erst hören, sind sehr, sehr wichtige Bausteine. Richtig. Perception, ich versage es immer hier drauf zu drücken. Ja? Sprachverstehen, ja, dass man miteinander kommunizieren kann. Und was man da, was wichtig ist, ist, dass es nicht nur die Sprachproduktion ist, die hochgradig nicht trivial ist, auch das Sprachverstehen ist nicht trivial. Und die beiden hängen sehr stark miteinander zusammen. Ich werde mich bemühen, Sprache zu produzieren, von der ich antizipiere, dass sie das auch verstehen können. Und dann kommt die ganze Ebene der Emotion. Ja, das gehört sicherlich auch zur künstlichen Intelligenz dazu. Wir sind noch relativ schlecht. Wir können einigermaßen Emotionen aus Texten identifizieren. Ja, ich kriege eine E-Mail. Ist er jetzt wütend auf mich oder nicht? Ja? Oder was passiert hier eigentlich? Ist eigentlich ziemlich wichtig. Wir machen das mühelos. Ja. Maschinen haben das noch relativ, haben das noch relativ schwer. Was wir noch gar nicht können, ist, dass sich ein Computer mal verliebt oder sowas, ja. Ist nicht klar, wie das geht. Gut. Ja, das ist jetzt so mal so ein erster Eindruck. Und sagen, was muss man überhaupt so als Teilfelder verstehen? Und wenn man sich, kann nur vorwärts, auch lustig. Gut. Interessant ist, die KI ist etwa 1950 gegründet worden, oder genau 1950 auf der Dartmouth Conference gegründet worden. Wir haben jetzt 2016 und das heißt, Leute haben 50 Jahre daran gearbeitet. Was gibt's denn und warum braucht man dafür künstliche Intelligenz? Also zum Beispiel so, ich will dir einfach mal ein paar Beispiele aufführen. Ja, natürlich wissen Sie alle, große Diskussion, selbstfahrende Autos. Ja? Das ist künstliche Intelligenz. Nun ist es aber so, dass wir in Erlangen brauchen wir keine selbstfahrenden Autos, weil die meisten Leute, die von A nach B mit dem Auto wollen, können das Ding selber fahren. Das stimmt nicht ganz. Ja, es gibt viele Leute, die zu alt sind, die sollten ihren Führerschein abgeben und wollen aber trotzdem noch von A nach B. Da wären selbstfahrende Autos wunderbar. Wenn ich jetzt hier wie heute Morgen geschehen, mit dem Auto zur Uni fahre, konnte leider nicht anders, dann hätte ich doch sehr gerne gehabt, dass das Auto mich an der Tür absetzt und dann hätte ich ihm am liebsten gesagt, so, geh mal spielen, ja, oder geh mal einen Parkplatz finden, ja, so musste ich selber rumfahren, um den Parkplatz zu finden und das war ziemlich lästig. Ja, da wäre es. Aber zum Beispiel, wenn wir uns sagen, es gibt Situationen, da kommen wir gar nicht drum herum. Ja, wenn wir zum Beispiel eine Raumsonde irgendwie zum Jupiter senden, dann kann man die nicht mehr ordentlich fernsteuern. Warum nicht? Ja, weil die Signallaufzeiten einfach so lange sind. Und auch dieser Mars Rover hier, da sind wir im Minutenbereich, im Hin und Her, wenn man den versuchen würde fernzusteuern, wäre der längst in die Schlucht gestürzt oder müsste so langsam fahren, ja, dass der nach seinen, wie viel ist er jetzt unterwegs, 16 Jahren oder sowas, dass er immer noch irgendwie so in Sichtweite wäre. Ja, da muss man einfach, da braucht man Autonomie, da braucht man eigenes Steuern, um dann die Systeme überhaupt vernünftig fahren zu können. Ja? Wenn gewisse Fähigkeiten von Menschen eingeschränkt sind, zum Beispiel wenn der Arm ab ist, ja, dann möchte man trotzdem irgendwie Dinge greifen können, man will sich einen Kaffee einschenken können, man will allerlei solche Dinge tun. Und da braucht man weitgehende Autonomie von diesen Prothesen, weil wenn viele Dinge, die wir tun, ja, wenn wir Sachen anfassen, wenn wir Tischtennis spielen, wenn wir eine heiße Herdplatte anfassen und so etwas, die passieren nicht hier oben. Das ist nicht irgendwie so, dass wir da Deliberation und Schließen machen. Oh, mein Finger wird warm. Hm, was könnte das bedeuten? Ja. Oh, vielleicht mache ich mal lieber einen Rückzug. Ja. Viel zu langsam. Passiert hier irgendwo. Ja. Im Rückenmark oder so etwas. Viel schneller muss das Ganze gehen. Das heißt, wir haben auch da, haben wir Verarbeitung, relativ eingeschränkt, relativ einfach, die schon viel vor dem Gehirn passiert. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass wir gar keine Schwierigkeiten haben, ein Ei zu heben. Ja, war lange Zeit ein in der Robotik ein Challenge-Thema, Eier zu heben. Denn Sie können sich vorstellen, dass so ein Industrieroboter, ja, der soll eigentlich Bäche schweißen oder sowas, und wenn der irgendwie ein Ei versucht zu heben, dann packt er zu fest zu. Ja? Menschen können sogar mit Eiern jonglieren. Nicht alle, ich nicht. Aber wir können sie so fein anfassen. Und auch da geht es um Geschwindigkeit. Ja? Das heißt, wir haben Verarbeitung, ich möchte es nicht unbedingt Intelligenz nennen. Und alle diese Sachen können wir jetzt. Wir haben Roboter, die Eier. Ich bin mir nicht sicher über Jonglieren, aber zumindest sortieren können und so etwas. Ja. Und machen das nicht mehr so wie am Anfang, dass man das durch irgendwie einen Saugnapf macht, sondern die haben einfach Finger und können das. Ja. Also allerlei Dinge. Wenn es dann in die Robotik geht, und das ist eine Sache, die wir vorher überhaupt nicht verstanden haben, über die Intelligenz. Ja, dass es nicht trivial ist, ganz einfache Dinge zu machen, wie sich die Schuhe zu binden. Ja, das lernen wir als Kleinkinder. Bis das ein Roboter kann, dauert. Bis das ein Roboter kann, bei verschiedenfarbigen Schuhen und mit verschieden dicken Schnürbändern und sowas, nicht so einfach. Ja, künstliche Intelligenz. Sie haben sicher alle von dem Roomba gehört. Und der macht sauber, es gibt Versionen, die können wischen und so weiter und so fort. Der fährt auch immer, wenn er hungrig ist, fährt er zur Ladestation und holt sich wieder eine Menge Strom ab. Wenn er voll ist, der Staubbeutel, dann deponiert er den irgendwo und so etwas. Ja? Funktioniert ganz gut. Außer, es gibt ein fantastisches Video von vor 3 Wochen oder sowas, wo es in dem Haushalt irgendwie einen jungen Hund gab, der noch nicht ordentlich, jedenfalls hat er einen Haufen hinterlassen und den hat der Roomba gefunden. Und Sie können sich vorstellen, dass da sozusagen es Grenzen der Intelligenz gibt, die so ein Ding jetzt hat. Ja. Ein Forschungsprojekt in Japan, die haben immer so eine Vorliebe für interessante Farben, ist es solche Sachen, die wir kein Problem mit haben, ja, einfach eine Spülmaschine auszuräumen, ohne alles hinzuschmeißen. Ja, nicht so einfach. Ja, das sind Sachen, die für eine bekannte Spülmaschine und Sie sehen, der hat es einfach gekriegt. Ja? Die Teller haben alle verschiedene Farben. Das macht das einfacher, ohne dass die Menschen das sehen. Ja, da kann man nämlich, was für ein Teller das ist, kann man dann in die Farbe kodieren und dann weiß der Roboter schon wieder besser, was er machen soll. Ja? Es ist immer noch ungelöst, wie wir das Problem, eine beliebige Spülmaschine, eine bekannte Spülmaschine ist gelöst. Eine beliebige Spülmaschine mit beliebigem Zeugs drin auszuräumen, ist ein ungelöstes Problem. Ja? Für Roboter. Ich bin mir sicher, sie können das alle. Ja? Gut, was noch? Ja, Roboter werden eingesetzt in Kliniken. In den USA werden 90% aller Prostata-Operationen von dem da gemacht, Robodoc. Ich finde es etwas scary. Ich weiß nicht, also man sieht da unten die jetzt tut's doch, jetzt sieht man, ich glaube, das ist die Hand und der scheint auch irgendwie nicht so ganz so. Aber die können das besser als Menschen. Ja, das gibt sozusagen ganz eng definierte Sachen, wo man sehr genau weiß, was die Ausgangslage ist, können die das präziser. Ja. Eine andere Richtung, das ist der Paro. Dies hier sind drei Paros. Das ist also im Prinzip ein Schmuseroboter. Ja, der wird in der Altenpflege eingesetzt und scheint enorme Erfolge zu haben. Leute, die keinen Besuch kriegen, die kriegen dann irgendwie einmal die Woche, kriegen die eine Stunde den Paro, dann können die den streicheln und wenn der gestreichelt wird, also der ist warm und dann, wenn er gestreichelt wird, fängt er an so ein bisschen zu schnurren und sowas und macht mal ab und zu die Augen auf und zu und sowas und dann sind die Leute glücklich. Ja? Will ich später beparot werden? Ich weiß es nicht, ja, aber... aber da, diese Sachen sind im Einsatz. Ja, überhaupt, so hier die emotionale, diesen emotionalen Rückkopplungskreis hinreichend zu verstehen und dann in so einem Ding zu implementieren, ist künstliche Intelligenz. Ja. Wo braucht man noch künstliche Intelligenz? Bei sehr vielen sicherheitsrelevanten Dingen ist künstliche Intelligenz drin. Also zum Beispiel ist es so, ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch an das Pentium-Desaster von Intel? Das ist eine Weile her. Aber irgendwann war es dann so, dass die Pentium-Chips, die haben in irgendeinem Fall, haben die falsch dividiert. Also es war nicht oft, aber manchmal haben die eben falsch dividiert. Mit dem Erfolg, als das jemand rausgekriegt hatte, musste Intel aus jedem Computer, der einen Pentium-Chip hatte, den Chip rausnehmen und durch einen anderen ersetzen lassen. Rückrufaktion, ja, kostete Milliarden. Ich glaube, es ist eine Milliarde, wenn man das, ja. Seitdem macht Intel Folgendes. Seitdem haben die eine Reihe von KI-Forschern, die sich mit automatischen Beweisen oder halbautomatischen Beweisen auskennen. Also guter Kollege von mir leitet diese Gruppe. Und die beweisen den ganzen Microcode in ihren Chips als korrekt. Ja? Dass ihnen das nicht mehr passiert. Es ist immer noch billiger, KI-Forscher zu bezahlen, ja, damit die das beweisen, dass nichts schief gehen kann, als immer mal wieder rückzurufen. Ja, was sie sogar machen, ist, dass sie die C-Library für Intel-Prozessoren, die haben ja ihre eigene optimierte C-Library, selbst die wird als korrekt bewiesen. Ja, weil man dann eine schnellere optimierte C-Library ist natürlich ein gutes Argument für die Leute, Intel-Prozessoren zu kaufen, weil man interessiert sich ja nicht wirklich dafür, wie schnell der Prozessor ist, sondern wie schnell die Programme ablaufen. Ja. Denial-of-Service-Attacken und wie sie abgewehrt werden, sind KI-Methoden am Werk, weil alles viel zu schnell ist. Ja. Auch im Internethandel von Aktien, überall sind KI-Routinen am Werk. Ja. Naja, und warum Sie wahrscheinlich alle hier sind, im März hat ja ein Programm, AlphaGo, einen Go-Meister, also neunter Dan irgendwie, also einen professionellen Go-Spieler, da ist er besiegt und während Schach ja schon vor 20 Jahren im Wesentlichen gelöst war und Go das einzige Spiel war, wo man lange Zeit wirklich keine Chance hatte, ist es jetzt tatsächlich so, dass auch Go die Computer zumindest auf Großmeisterniveau zugange sind. Ja, die hier, also ich weiß, es gibt wahrscheinlich noch ein oder zwei Leute, die eine Chance haben gegen AlphaGo. Aber da müssen wir halt wirklich einfach nur noch ein oder zwei Jahre warten. Und dann ist das nicht mehr der Fall. Ja, wir hatten andere, also wir haben so eine Succession von Spielen, die nach und nach, wo Menschen dann nicht mehr konkurrenzfähig waren, Tic-Tac-Toe ganz am Anfang, dann sowas wie Dame oder so etwas, Backgammon oder so und irgendwann Schach und jetzt eben auch Go. Und es ist, gibt nahezu kein Spiel mehr. Ich weiß von keinem Spiel mehr, in dem Menschen noch wirklich konkurrenzfähig sind. Stimmt nicht. Das geht so um Strategiespiele. Fußball und sowas sind Menschen noch konkurrenzfähig, aber es gibt natürlich die große Robotik-Challenge, Roboterfußball. Das ist eine Riesengeschichte. Wir haben das 2005 in Bremen organisiert. Da war das schon so, dass es gibt da verschiedene Ligen, dass die Small Size League, das sind so Roboter, die im Wesentlichen kastenförmig so in der Größe sind, die sind mittlerweile so schnell, dass man als Mensch nicht mal mehr richtig versteht, was die eigentlich machen. Ja, und das ist, die flitzen so rum, dass man wirklich Schwierigkeiten hat zu verstehen, wo der Ball gerade ist und irgendwann heißt es dann wieder Tor und dann denkst du, aha. Und also das, während die humanoiden Roboter, also man hat mittlerweile eben auch eine Liga der humanoiden Roboter, die in verschiedenen Größen, also eine Weile lang gab es diese Aibo-Hündchen, die dann Fußball gespielt haben, und dann gab es eben so humanoide Roboter in der Größe, und die sind dann natürlich irgendwie eine Weile lang sind die erstmal, haben die so Fußball gespielt und das war nicht wirklich konkurrenzfähig, und dann irgendwann haben sie auch mal, schwierig ist es, einen Ball zu schießen, ja, weil man muss ja auf einem Bein stehen, balancieren, und dann muss man auch noch etwas irgendwie ziemlich Heftiges ausführen, ohne umzufallen. Ist nicht ganz leicht, aber auch da ist es so, dass die schon ziemlich beeindruckend zumindest mal laufen können, die Humanoiden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach dem Professoren gegen Studentenfußballspiel irgendwann auch mal Roboter gegen Studenten oder Professoren macht, weil die sind doch relativ massiv. Und also insofern ist es nicht ganz klar. Aber auch da passiert viel. Und auch bei solchen Spielen kriegen Roboter langsam eine Chance. Das heißt, wir sehen große Fortschritte. Wir sehen Schwierigkeiten in unerwarteten Feldern. Am Anfang von einem Roboterfußball, ich weiß noch, ich war 1996 in Japan, das war einer der ersten Robocups. Und da war es so, dass die, das war zumindest also eins der ganz guten japanischen Teams, die hatten so einen Goalie, also so einen Torhüter, und der hatte das Problem, der hat immer mal wieder vergessen, wie der Ball aussah. Und dann wurde er immer ganz nervös und fuhr zwischen seinem Tor, und dann kam irgendwie so ein offensichtlich Doktorand an und zeichnet ihm den Ball, und dann wurde der richtig ruhig, guckte sich nach dem Ball um, ja, und stellte sich vor sein Tor immer in die richtige Richtung, und nach einer Weile hat er wieder vergessen, wie der Ball aussah. Ja. Und überhaupt diesen Ball zu erkennen, selbst wenn der hinten im Spielfeld nur teilweise rausguckt hinter anderen Spielern, ist nicht so leicht. Ja, das war so eine Sache, die hatte man gar nicht gedacht, dass die so schwer ist. Und das hat ein Jahrzehnt gedauert, bis die so richtig den Ball erkennen konnten. Obwohl damals der Ball, das war ein Fußball, ja, der war neon, rot, rötlich, magenta war der angemalt, ja. Nichts anderes war magenta, ja. Und trotzdem haben sie den nicht erkannt. Und das war, also, wir sehen durch diese Beschäftigung mit der künstlichen Intelligenz, sehen wir, erkennen wir uns besser selber. Ja. so Sachen, die diese ganze Motorik und so etwas, die wir für relativ einfach hielten, weil Mäuse, die nun wirklich nicht wahnsinnig schlau sind, ja, die können das richtig gut. Die erkennen eine Katze sofort, ja, und hauen ab und schlagen noch Haken. Ja, das ist schwer. Richtig schwer. Aber natürlich, die Evolution hatte auch Jahrmillionen Zeit, das hinzukriegen. Ja, wir haben 65 Jahre daran gearbeitet. Ja, und haben uns noch dadurch ablenken lassen, Lisp zu erfinden und Programmiersprachen zu revolutionieren und allerlei andere Dinge zu machen. Ja, ja, danke schön. Naja, gut. Genau, einmal gucke da. Dafür könnte ich auch künstliche Intelligenz brauchen. Hier haben wir jetzt natürlich natürliche gehabt und das hat auch funktioniert. So, aber ich muss jetzt erstmal wieder zurück. So, da haben wir den, genau. Genau, so. Das war so eine Art KI-Leistungsschau, die ich hier versucht habe. Das sind so die Sachen, die am Ende rauskommen. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, und da möchte ich so ein bisschen Ihnen die Augen für öffnen. Ja, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass in den 50ern, als KI erfunden wurde und wirklich noch sehr wenig da war. Ja, wenn man sich mal vorstellt, die, ich will mal sagen, Weltrechenpower war deutlich weniger als einer von den Kumpels hier. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass ihr Smartphone mehr Rechenpower hatte als die gesamte Welt in den 50ern. Ja. Und da sind Leute zusammengekommen und haben gesagt, so, und jetzt gucken wir uns mal an, ob wir nicht Intelligenz basteln können. Und eine der großen Sachen, die irgendwie 19, also nicht 1050, tut mir leid, das habe ich heute gestern Abend noch geschrieben, 1950, ja, die Leute gesagt haben, ja, wir nennen das Feld Artificial Intelligence. Das ist natürlich ganz schön unverschämt. Was die konnten, war extrem wenig. Aber man hatte das Gefühl, Computer entwickeln sich sehr schnell, Rechenpower sollte bald kein Problem mehr sein, ja, und wir haben tolle Algorithmen. Algorithmen, die wir alle hier in dieser Vorlesung sehen werden. Und dann können Sie sich vorstellen und angucken, unter welchen Bedingungen das Ganze entstanden ist. Ja. Das Feld heißt künstliche Intelligenz. Und das hat natürlich Konsequenzen, wenn man ein Feld so nennt. Ja. Die eine Konsequenz ist, dass man sich auch die großen Fragen stellen muss. Was ist denn Intelligenz? Und kann ich eigentlich Tischtennis spielen? Und wie ist das mit dem Fußball? Ja? Medizin hat nicht das Problem. Die müssen nicht Intelligenz erklären, die müssen nur Schnupfen heilen. Ja? Oder Krebs oder was auch immer. Ja? Während so die richtig großen philosophischen Fragen, das ist, was ich, mit dem muss sich die künstliche Intelligenz rumschlagen, ja. Können eigentlich Maschinen denken? Und wenn ja, was heißt das für unseren Denkapparat hier oben? Ja. Geht das nur praktisch nicht oder geht das prinzipiell nicht? Oder haben wir das Problem, weil Gott uns gemacht hat in 7 Tagen, deswegen können wir denken und Maschinen haben viel länger gedauert, also deswegen können sie es nicht? Ja. Fragen wie diese hier. Wie geht man mit denen um? Und das ist natürlich, wenn man sein Feld irgendwie künstliche Intelligenz nennt, dann muss man sich damit auch umschlagen. Eine weitere Konsequenz, ah ja, und man sollte vielleicht auch sagen, in den 50ern hatten die Leute wirklich das Gefühl, dass sie das in den nächsten 2 bis 3 Dekaden mit der künstlichen Intelligenz schon lösen wollen würden. Und ich erinnere mich noch gut, mein Doktorvater, noch in den 70er Jahren, wir haben automatisches Beweisen gemacht, also Programme geschrieben, die irgendwie mathematische Beweise selber finden können. Der hat sich vor eine Konferenz von Mathematikern gestellt und hat gesagt, so, ihr tut mir alle leid, ja, innerhalb von 10 Jahren haben wir euch alle ersetzt. Na? stimmte leider nicht, oder Gott sei Dank. Ja. Und wir sind auch noch nicht nah dran. Ja, überhaupt nicht. Aber es ist ein tolles Thema. Und ja, also die hatten das Gefühl, gut, das mit der Intelligenz schaffen wir schon. Und eine Sache war vollkommen klar. Mit Fortran und Lochkarten würde es nicht gehen. Ja, deswegen hat man angefangen, sozusagen sich allerlei Dinge zu wünschen. Neue Programmiersprachen. Ja. Funktionales Programmieren ist so erfunden worden. Das hat aber auch noch nicht richtig sofort Intelligenz gebracht. Dann hat man eben Prolog erfunden und alle solche Sachen. Also die künstliche Intelligenz ist ein schneller Brüter gewesen für neue Technologien. Alles was, also sehr, sehr viele Sachen, die zu irgendeiner Zeit cool waren oder die jetzt ihre eigenen Stockwerke hier im Haus haben, sind in der künstlichen Intelligenz entstanden. Ja, das ist natürlich schön. Die Kehrseite ist auch ein Problem. Nämlich alles, was klappt, ja, ist plötzlich keine künstliche Intelligenz mehr. Ja, Schachspielen, boah, war doch klar, ja, so viel Intelligenz braucht man auch nicht. Das kann man ja per Brute Force, ja. Funktionales, logisches Programmieren und so weiter. Das ist alles heutzutage sehr etablierte Teilgebiete der Informatik, aber keine künstliche Intelligenz mehr. Ja. Wissensrepräsentation, Semantic Web, alles solche Sachen, ja. Das ist in der KI entstanden. Aber das wird das, nur noch die KI erzählen das dazu. Ja. Planen. Ja, wenn die USA heutzutage in den Krieg ziehen, ja, dann wird die Planung, welcher Laster ist wann wo, wird ja nicht mehr von Menschen gemacht. Ja, oder wenn hier eine Logistikfirma irgendwo, welcher Laster ist wann wo, das wird alles von Algorithmen gemacht. Das ist mittlerweile Brot und Butter IT. Ja, keine künstliche Intelligenz mehr. Aber das ist natürlich irgendwie alles in der künstlichen Intelligenz entstanden. So ein bisschen ist die künstliche Intelligenz deswegen auch so wie die Pathologie in der Medizin. Ja, das ist die Abteilung, wo all die Fälle hinkommen, wo keiner mehr eine Antwort hat. Ja, und ist in gewisser Weise eine Restwissenschaft, ja, dass wir immer, wenn wir etwas können, dann nennt sich das Ganze Informatik. Und dagegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nämlich, dass wir nichts mehr schaffen. Das ist aber nicht, was wir wollen. Und andererseits ist es so in der künstlichen Intelligenz, dass wir eigentlich stolz darauf sind. Ja, dass wir die richtigen Fragen stellen und manchmal sogar Antworten haben. Und wenn es dann Antworten gibt, dann ist es tatsächlich auch so, dass man die dann kommenden 3, 4 Größenordnungen in Effizienz oder sowas, dann wieder auch mit sehr konventionellen Methoden schaffen kann. Und muss natürlich. Ja. Noch eine Konsequenz ist, dass künstliche Intelligenz als Fach immer mal wieder mit Geld überschüttet worden ist. Vor allen Dingen in den USA. Die entscheiden sich ja immer schnell. Ja, da sagt dann irgendjemand, künstliche Intelligenz, das ist es, wie wir den Russen schlagen, ja, und dann kriegst du Millionen. Ja, dann werden plötzlich ganz neue Dinge aus dem Boden gestampft und es ist überhaupt kein Problem, sich plötzlich einen Computer für 1 Million zu kaufen. Ja. Deep Thought. Google hat jetzt gerade, also Google, Facebook, alle. Vielleicht nicht Twitter, die haben im Moment andere Probleme. Die haben KI-Institute gegründet und stecken da Geld rein. Die Leute können baden. Dann ist es aber so, dass gerade in den USA erwarten die dann natürlich auch irgendwann mal Antworten. Und die KI hat nicht immer innerhalb der 7 Jahre, die sie dann hatte, geantwortet. Ja? Und dann sind die Millionen plötzlich auch ganz wieder weg. Ja, und dann werden aus KIlern wieder Informatiker. Ja, das sind ja kluge Leute. Ja, und da gibt's das, also wenn man sehr global denkt, ist das eine sehr vernünftige Art und Weise, ja, weil das ein unheimlich, weil das Leute plötzlich in andere Kontexte bringt, ja, weil wenn man dann plötzlich irrsinnig Geld hat, dann stellt die KI aus der Informatik ein. Und wenn das Geld wieder weg ist, ja, man spricht immer, also man spricht, es gibt verschiedene Episoden, die wie Eiszeiten, AI Winter, über die künstliche Intelligenz hereingebrochen sind. Und dann werden alle entlassen, in den USA zumindest. Die Zyklen sind in Deutschland und in Europa sehr viel langsamer, weil da wird ja selbst Kohle weiter betrieben und solche Sachen. Aber die in den USA, wo sehr viel dieser KI-Sachen entstanden sind, sind die da absolut brutal. Ja, die drehen dann einfach, innerhalb von 6 Monaten gibt's kein Geld mehr, die Leute werden entlassen und machen dann andere Dinge. Machen natürlich nicht andere Dinge. Die machen im Wesentlichen, reiten die gleichen Steckenpferde weiter, aber unter anderem Namen. Dann heißt das plötzlich Homeland Security oder sowas, ja. Und dann sind die Leute, die vorher Sprachverstehen gemacht haben, die machen jetzt nachrichtendienstliche Erkennungen, ja. Und man denkt dann immer, dass es schön, dass die NSA sowas wie linguistische Grundlagenforschung oder so etwas finanziert, bis man dann mal nachdenkt und sagt, Metaphernerkennung, warum wollen die das denn wohl wissen? Ja, na ganz klar. Wenn die Leute, die wissen, dass sie abgehört werden, ja, dann sagen sie nicht mehr, komm morgen am Flughafen Nürnberg an und dann verstecken wir die Bombe gemeinsam, sondern dann sagt man, der Adler ist gelandet, wo soll das Ei hin? Ja, und klar, da braucht man Metaphernforschung und so etwas. Und wenn dann gerade viele Sprachversteher auf dem Markt sind, dann kann man sich fragen, was da wohl passieren wird. Gut. So. Ich möchte jetzt ein bisschen eingehen auf das, was sie so erwartet. Ja? Und ich glaube, man versteht das erst dann so richtig, wenn man sich klar macht, dass es zwei Möglichkeiten gibt, so ein komplexes Problem wie künstliche Intelligenz oder irgendeines seiner Teilprobleme anzugehen. Ja, und ich glaube, es hilft dabei, wenn man versteht, dass viele Probleme einfach zu lösen sind, wenn man sie in einem sehr begrenzten Rahmen löst. Ja, wenn man nur eine Spülmaschine ausräumen muss, die dann auch noch farbkodierte Teller hat, die man vorher kennt und von denen man genau die Maße weiß und die Gewichte und so weiter. Wenn man sehr eine kleine Domäne hat, dann sind Probleme tendenziell relativ einfach. Ja? Und wenn man irgendwie breite Probleme hat, so wie sie in der Realität auftreten, ja, dann hat man Schwierigkeiten. Jede Spülmaschine. Ja? Oder mit irgendeinem Menschen sich eine halbe Stunde vernünftig zu unterhalten. Ja, wie das wenn man im Zug irgendwie nebeneinander sitzt, ja, solche Situationen. Wenn man den Menschen schon gut kennt, wenn man weiß, das und das interessiert den oder so etwas, aber wenn man das erstmal rauskriegen muss, dann hat man echt Schwierigkeiten. Ja. Außerdem, so oberflächlich Sachen zu verstehen, das ist einfach. Smalltalk-Ebene, ja, da ist es also Stammtisch-Ebene, ja, so wo jeder von uns weiß, wie man die Bundesrepublik zu regieren hat. Ja, man müsste eigentlich nur mehr Geld geben und die Asylanten rausschmeißen und sowas und dann wird das schon alles funktionieren. Aber wenn man es tief verstehen will und irgendwie die ganzen Rückkopplungskreisläufe verstehen will, und dann merkt man, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Ja, also tief und breit sind so die Sachen schwer machen. Naja, eng und flach, das können wir. Das finden wir aber nicht so toll. Ja? Und jetzt kann man, und man will natürlich gerne möglichst breit. Ja? Menschen können sich im Zug neben praktisch jeden setzen und sich wenigstens mal eine halbe Stunde zivilisiert unterhalten. Mit Ausnahmen natürlich, das weiß ich auch. Aber ja, und wir können uns auch über eigentlich alles unterhalten. Vielleicht nicht überall wirklich tief, aber doch vernünftig. Ja? Das heißt, da irgendwo, ja, tief und breit, da wollen wir hin. Da sind wir aber noch nicht. Und es stellt sich heraus, dass sehr wenige Leute von da, wo wir sind, direkt darauf zugehen. Es gibt sozusagen relativ natürliche Wege, wie man von eng auf weit kommt. Da sind dann solche Sachen, die wesentlichen statistischen Methoden, Machine Learning und so etwas, Suchmaschinen sind in der Richtung, Google Translate geht in diese Richtung. Viele Big Data Methoden gehen in diese Richtung. Und dann gibt es sozusagen, dann gibt es die Richtung, wo man versucht, möglichst tief zu gehen. Da fängt man dann an und sagt, ja, wir repräsentieren das Ganze in Logik und dann schmeißen wir einen automatischen Beweiser drauf an. Und man kann sich schon vorstellen, dass man dann irgendwie in die kombinatorische Explosion rennt und dass man dann Schwierigkeiten kriegt, wenn man große Datenmengen hat. Und sicherlich ist es so, dass wir in diese Richtung nicht zu Intelligenz, in diese Richtung alleine nicht zu Intelligenz kommen. Ja, die Idee, die man am Anfang der KI hatte, ist, dass man, wenn man eigentlich einen automatischen Beweiser hat, dass man dann eigentlich schon die Zwei-Stein-Rätsel in der Zeit hinkriegt und dass man das mit der Frage, ob man sich jetzt nun verlieben oder verheiraten soll und sowas, dann auch schon mit in den Griff kriegt. Ja, weil eigentlich kann man das alles repräsentieren und dann kann man das einfach alles ausrechnen. Ja. Leibniz hatte im 17. Jahrhundert schon diese Idee, ja, dass wenn seine Philosophiekollegen sich gestritten haben, wie viele Engel auf einem Stecknadelkopf tanzen könnten, ja, und da lange Debatten gemacht hat, da hatte er das Gefühl, naja, wie wäre es denn, wenn wir das alles in, wir würden heutzutage Logik repräsentieren würden und dann einfach ausrechnen, wer recht hat. Das ist ein toller Traum, er tut's aber nicht. Ja, weil man die Breite nicht hinkriegt. Diese ganzen statistischen Methoden haben das Problem, dass sie inhärent flach sind. Ja, dass sie viel auf Ähnlichkeiten beruhen und so weiter. Und solche Sachen wie P gleich NP ist extrem ähnlich dazu, P ist nicht gleich NP. Ja, in diesen statistischen Methoden, ob da nun ein Nicht oder sowas oder ein Wenn A, dann B, wird sehr schnell, ist sehr ähnlich zu A und B. Das macht ja keinen so einen großen Unterschied. Ja, das heißt, nur in die statistischen Methoden zu investieren, wird uns auch nicht zur Intelligenz führen. Und in der Vorlesung, und man sieht es immer wieder, dass man in echten Anwendungen braucht man beides. Also zum Beispiel auch AlphaGo. Wenn man sich's genauer anguckt, was war da passiert, ist einmal die symbolische Technik der Suche. Damit fangen wir als nächstes an. Es gibt da noch so ein bisschen Unterschiede, ob man irgendwie allein in der Welt ist und versucht, Probleme zu lösen, oder ob da noch jemand anders ist, wie zum Beispiel in so einem Spiel wie Go, der einem möglichst alles wieder versucht, kaputt zu machen. Aber im Wesentlichen sind da Standardtechniken, symbolische Standardtechniken der Suche drin und dann ganz viele neuronale Netzwerke, die versuchen, das Ganze zu steuern. Ja, zu steuern, wann rechne ich was mit der Suche, ja, so dass ich nicht in Riesenverzweigungen komme. Ja, und das werden wir uns noch ein bisschen auch angucken. Gut, 10 Minuten. Das gibt mir gerade noch die Chance, das zu schaffen, was ich wollte. Was werden wir machen in der Vorlesung? Und zwar... Bitte? Nach deiner Uhr 25. Bitte? Um 3:15 hört es erst auf. Gut, kann ich auch. Ich habe auch. Gut, dann weiß ich das jetzt, ja. Ja, ich bin... Das ist auch eine Sache, die ich lernen muss. Da könnten Sie mir mal helfen. Wie ist das hier? Werden 1,5 Stunden durch vorgelesen? Oder hier wird dazwischen eine Pause gemacht? Keine Pause.
In der Regel macht man 3 Minuten.
Ah, das wäre auch nicht unvernünftig. Denn man weiß eigentlich, dass nach einer Dreiviertelstunde eigentlich der Sauerstoff aufgebraucht ist und die... Bitte? Ja, das ist vernünftig. Aber ich meine, in diesem Raum lohnt sich das nicht. Wenn wir hier alle erstmal einmal raus sind und hinterher wieder rein sind, das dauert dann 1/4 Stunde. Deswegen mache ich heute keine. Okay? Wenn sich das irgendwie zum Guten bessern sollte, dann würde ich versuchen, gerne eine kurze Pause nach 45 Minuten zu machen. Weil einfach, man weiß einfach, dass die Aufmerksamkeitskurve geht irgendwie so. Die geht erstmal hoch. Ist auch ein müsste eigentlich, Tafel haben wir auch nicht, ne, egal. Es geht erstmal ein bisschen hoch, weil man muss ja erstmal auspacken und sich mit den Nachbarn verständigen und dann geht die erstmal eine Weile lang ganz gut und dann geht sie irgendwie nahezu auf Null. Ja? Und da, wo sie praktisch auf Null kommt, das ist 45 Minuten. Ja? Das ist für den Vorlesenden ist das nicht so ein Problem, der hat genug Adrenalin. Aber für die Studenten ist das ein Problem. Und ich merke gerade so das Sauerstoffproblem auch ganz deutlich. Trotzdem machen wir jetzt weiter und hoffen auf einen besseren Raum. So, was machen wir im Wintersemester? Machen wir im Wesentlichen, was man als symbolische KI bezeichnet? Oder im Englischen hat man da noch einen viel schöneren Ausdruck, das ist dieser linke, wir gehen symbolisch hoch, ohne uns allzu sehr verbreitern. Das ist die good old-fashioned AI, GoFi. Ja, das ist, was wir im ersten Semester machen. Das ist eben eine ganze große Trickkiste aus symbolischen Techniken zum Problemlösen, zum Planen. Spezielle Constraint Satisfaction Probleme sind Suchprobleme, in denen man Bedingungen hat, die sich gegenseitig eingrenzen und wie man mit sowas umgeht. Dann Spieleprogramme eben, das sind im Prinzip Suchmaschinen, Suchalgorithmen, in denen man sich nicht darauf verlassen kann, dass wenn man gerade etwas gebaut hat, dass das dann hinterher beim nächsten Zug immer noch steht, sondern irgendjemand anders versucht einem möglichst immer alles kaputt zu machen. Ja. Da muss man etwas anders suchen. Und das macht diese Spiele interessant und schwierig. Wir werden dann über Wissen und Inferenz sprechen. Mir ist klar, dass Sie in der Logikvorlesung da bereits einiges zu gemacht haben. Das werde ich nicht wiederholen. Ich werde sozusagen den Rest aus KI-Sicht hinzufügen und das auf das, was Sie da im letzten oder vorletzten Semester gelernt haben, aufbauen. Wir werden so Sachen machen wie logisches Programmieren. Wir werden solche Sachen machen wie praktische Ontologien, semantische Netzwerke, alles umkrempeln. Und dann werden wir irgendwie sowas machen wie Planen und dann eben auch Planen ist wieder ein Suchprozess, spezieller und dann eben da Planen in der realen Welt irgendwie einfließen lassen. Im Sommersemester wird es dann, kommt sehr viel mehr, so ich will mal sagen, Realweltprobleme rein in den Planungsproblemen, in den Wissensrepräsentationsproblemen und so etwas, die wir im ersten Semester behandeln, ist es fast immer so, dass wir im Wesentlichen vollständiges Wissen haben und sicheres Wissen haben. Ja, wenn in unserer Wissensbank steht, es kommen bis zu 50 Personen in die KI-Vorlesung, dann ist das auch so. Und dann steht man nicht irgendwie montags morgens hier ohne Stühle und ohne Sauerstoff und ohne Tafel da. Ja? Aber in der realen Welt ist es eben eher nicht so, sondern da passieren Dinge, die unvorhergesehen sind. Da tut man Dinge und es passiert nicht das, was man will. Ja, man tritt auf die Bremse in seinem Auto und es bremst nicht. Mist. Was macht man dann? Ja, dann muss man mit Unsicherheit aus, man muss so eine probabilistische Version in den Entscheidungsbäumen haben und so weiter, wo man auch noch optimiert in Richtung, wenn man nicht alles weiß. Ja, macht das Ganze viel schwieriger. Und manche sagen auch viel interessanter. Dann werden wir uns Lernalgorithmen angucken. Das ist wahrscheinlich der Teil der künstlichen Intelligenz, der am zu kurzesten kommen wird hier. Lernen ist so ein Gebiet, das irrsinnig gewachsen ist in den letzten Jahren, irrsinnig erfolgreich ist, dem man so als Teilgebiet einer allgemeinen Vorlesung überhaupt nicht rechnen kann, vor allen Dingen, weil das auch eine ganze Menge mathematischer Grundlagen hat, wenn man es richtig machen will. Das ist dieses Gebiet, was jetzt in aller Munde ist, Deep Learning und so weiter. Ja, das haben Sie sicherlich alle irgendwie gehört. Im Moment ist es so in der Wissenschaft, dass egal was gemacht wird, jeder sagt sofort den Reflex, ah, das machen wir mal mit Deep Learning. Und das hat den Nachteil, dass es nicht ganz einfach ist. Und also das werden wir hier in dieser Vorlesung nicht machen. Wir werden aber so ein bisschen diese statistischen Methoden angucken, insbesondere sowas wie Reinforcement Learning, was eine Lerntechnik ist, die man auch in neuronalen Netzen findet, wo man irgendwie Stimulus-Reaktions-Mechanismen lernen kann. Das Schöne an diesen Dingen ist, dass man nicht genau verstehen muss, wie es funktioniert. Bei den ganzen symbolischen Verfahren ist es so, dass man eine Idee haben muss, wie funktioniert das im Menschen. Und dann kann man es nachbauen. Während diese Lernverfahren sind großartig. Ja, da hat man irgendwie im Wesentlichen eine mathematische Blackbox und dem zeigt man so Dinge. Das ist wie bei einem Kleinkind. Und dann sagt man, naja, das Grüne da ist ein Stuhl und das Rote da ist auch ein Stuhl und der da ist kein Stuhl und das ist kein Stuhl und der Tisch ist fast ein Stuhl, man kann drauf sitzen, aber na, solche Sachen zeigt man diesen Algorithmen dann und nach einer Weile sagen die, aha, Stuhl, 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 kein Stuhl und so, ne? Also, können Sie sich vorstellen, wie ein Kleinkind. Und das macht das natürlich sehr, sehr attraktiv. Die Mathematik ist nicht ganz trivial. Und dann als letztes, was wir machen wollen, ist Kommunikation, messen Sinneseindrücke und agieren. Alles, was man letztlich so für die Robotik braucht. Natürlich ist Robotik auch eines dieser großen Felder, die da kann man einen ganzen Vorlesungszyklus drüber halten. Und ich werde auch da nur so ganz grob die Basics abdecken können. Ja? Aber das ist eher erst im nächsten Semester. Ja?
Es wird schon nach dem ersten Semester eine Klausur geben, oder?
Selbstverständlich. Es wird da vielleicht, ne? Wir haben noch eine Viertelstunde, dann würde ich vielleicht versuchen, den Admin-Krempel hinter mich zu bringen. Dazu muss ich zu allem, was hier mit Admin kommt, muss ich sagen, dass ich nahezu noch keine Ahnung habe. Wahrscheinlich wissen Sie die Sachen besser. Und insbesondere, als ich versuchte, eine Ahnung zu kriegen über die letzten Wochen, habe ich einiges Widersprüchliches hören müssen und habe mich für Sachen entscheiden müssen, deren Tragweite ich nicht wirklich abschätzen kann, weil ich das System hier noch nicht richtig gut kenne. Deswegen hoffe ich, dass Sie mir nicht wirklich vertrauen, wenn ich sage, Admin sowieso ist sowieso. Und im Gegenteil, mir helfen, das Ganze zu verstehen. Ja? Ich habe es ja schon erzählt, ich bin 13 Jahre an einer privaten Universität gewesen, die sehr klein war. Das hat den riesen Vorteil, dass die Admin-Prozeduren in gewisser Weise auf sehr wenige Personen konzentriert waren, die man alle sehr gut kannte. Ja, das habe ich schon gelernt, das ist hier nicht so. Überhaupt erstmal rauszufinden, an wen man sich wenden muss, ist eine Wissenschaft für sich. Da bin ich noch recht schlecht drin. Ja, und da war ich 13 Jahre. Da hatte ich den großen Vorteil, dass ich die Uni praktisch mitgegründet habe und sehr viel dieser Admin-Prozeduren selber erfunden habe mit. Und insofern war es dann auch besonders leicht. Ja, und wenn man sich mal vertan hatte, konnte man sagen, ja, so wollten wir das nicht, jetzt machen wir es anders. Ja, das geht hier alles nicht. Deswegen, die Resultate sehen Sie hier. Davor war ich in den USA 3 Jahre an einer US-Universität, die sehr viel KI macht, by the way. Und das heißt, irgendwie 2000 war das letzte Mal, dass ich eine deutsche öffentliche Universität nicht von innen gesehen habe, aber sozusagen Admin da drin hatte. Und deswegen ist das auch alles schon furchtbar veraltet. Ja, ich werde mich bemühen, schnell zu lernen. Und ich hoffe, dass wir aufeinander das, was ich als Reasonable Person Principle kenne, anwenden können. Das ist, dass man sein Gegenüber als einen vernünftigen Menschen, der vernünftige Dinge will und einen nicht in die Pfanne hauen will, wahrnimmt und erstmal auch sich so benimmt. Ja? Ich will das auf jeden Fall. Ich will Ihnen was beibringen. Ich will irgendwie diese ganzen Admin-Hürden umschiffen. Ich hoffe, dass Sie dasselbe wollen, nämlich was lernen und dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ja? Admin ist einfach eine Sache, die müssen wir irgendwie, die ist notwendig, da kommen wir nicht drum herum, weil Sie wollen ja hinterher Noten haben. Ja? Wenn es nur darum geht, dass wir was schön gemeinsam über KI lernen, können wir auch. Würde ich wahrscheinlich nicht hier machen. Aber da Sie Noten haben, muss ich leider eine Klausur schreiben lassen, die ich didaktisch ganz falsch finde. Ja, wenn jemand was lernen will, soll er was lernen und nicht für eine Klausur lernen. Halte ich für ganz, ganz großen Mumpitz. Nur deswegen, weil Sie hinterher so einen Schein haben, wo oben Master oder Bachelor draufsteht, mache ich das überhaupt. Ja. Und ich hoffe, dass wir den Admin-Krempel möglichst klein halten können. Gut. Was brauchen Sie? Im Wesentlichen alles, was Sie in den ersten 4 Semestern gelernt haben. Ganz deutlich diesen Logikkurs von Lutz Schröder. Algorithmen und Datenstrukturen sind immer wichtig. Ich erwarte, dass Sie programmieren können. Wir werden auch Programmieraufgaben haben. Was für Programmiersprachen benutzen Sie denn? So. Python. Bitte? Python. Ja, das ist eine schöne Sprache.
Also jeder lernt Java.
Scala?
Auch, aber nicht wirklich. Also Java, C und C++ hatten wir bisher im Studium.
Java, C und C++, ja. Okay. Haskell können einige, das finde ich sehr schön. Gut, wahrscheinlich werden wir die Programmiersprache freigeben. Dennis hier, der Lead TA, freut sich natürlich darüber nicht. Es ist mir noch nicht so richtig klar, wie wir damit umgehen werden. Genau, aber Algorithmen und Datenstrukturen, wahrscheinlich werden wir Pseudocode benutzen, solche Sachen. Ich werde mich auf Pseudocode in den Slides beschränken. So ein bisschen Komplexitätstheorie, Big O und solche Sachen sollten Sie können, weil wir immer wieder über Komplexität reden wollen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass sie sich für das Thema interessieren. Das ist allgemein immer beim Lernen das Wichtigste, denn ich kann hier Tanz machen und alles Mögliche und versuchen zu erklären. Lernen passiert an genau einem Ort und das ist in Ihrem Gehirn. Ja? Ich kann das nicht verhindern, indem ich hier auf und ab hüpfe. Ich kann das aber auch nur sehr bedingt unterstützen. Das heißt, wichtig ist, dass Sie sich dafür interessieren. Wenn Sie sich dafür interessieren, kann ich es kaum verhindern, dass Sie es lernen. Ja, und ich sehe meine Rolle hier letztlich als in gewisser Weise ein Unterstützer. Ja. Es wird Arbeit sein. Das ist also kein Laberkurs. Aber ich werde es so versuchen zu machen, dass das durchaus schaffbar ist. Wenn ich irgendwo in meinen Grundannahmen falsch liege, bitte ich Sie darum, mir das zu sagen. Eine der Konsequenzen ist, davon, dass ich an einer Privatuniversität war, ist, dass ich nur, ich glaube, so rund 5% deutsche Studenten hatte. Sehr viele Rumänen, also Südosteuropäer gehabt, mittlerweile sehr viele Chinesen und so weiter. Und einige meiner Annahmen darüber, was Studenten vorher können und so tun und wie sie lernen, sind natürlich dadurch auch geprägt. Und wahrscheinlich falsch. Okay? Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, dass was nicht stimmt, bitte melden Sie sich bei mir. Wenn Sie zu viel Angst vor mir haben, melden Sie sich bei Dennis, der sagt's mir dann. Und dann weiß ich nicht, von welchem Gesicht es kam. Ne? Gut. Noten. Das steht auch in Univis. Da steht sogar seit gestern Abend 8 Uhr richtig. Immerhin vor dem Semester. Wir werden einen 90-minütigen Klausur haben am Ende des Semesters. Was das genau heißt, weiß ich noch nicht. Sie wissen das vermutlich besser als ich. Das wird eine der Prüfungsvoraussetzungen sein. Die andere ist, die Übungen zur künstlichen Intelligenz mit über 50% der Punkte abzuschließen. Und wir werden ein Mini-Examen, also ein Mini-Klausürchen nach Weihnachten haben, damit Sie eine Motivation haben, sich über Weihnachten nicht alles zu vergessen und dass Sie gut vorbereitet sind für den Rest. Und die werden wir als eine Hausaufgabe, sozusagen äquivalent mit einer Hausaufgabe, werden wir die behandeln. Und Hausaufgaben werden so behandelt, dass sie 10% Bonuspunkte auf die Klausur geben. Das heißt, die Klausurnote ist die einzig bestimmende Note hier. Ja, übrigens ist nur ja, nein. Und Sie können 10% Bonus bekommen durch Ihre Hausaufgabennote. Okay? Man hat mir gesagt, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas macht. Und dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Mir geht's darum, dass Sie in den Hausaufgaben nochmal über den ganzen Krempel nachdenken. Und zwar sozusagen mit den Fingern. Und sich so ein bisschen die Hände schmutzig machen. Und dadurch das Ganze nochmal die Gelegenheit haben, die Themen besser zu verstehen. Ja? Gut. Irgendwelche Fragen dazu? Ja.
Wie oft gibt es denn Übungsblätter jede Woche?
Ich hoffe, jede Woche. Ja.
Wann beginnt der
Übungsblatt? Ich denke, dass wir das erste Übungsblatt in der nächsten Woche machen, wenn wir das schaffen. Und dann Übungsbetrieb ist noch so eine Sache. Ja, ich habe noch keine Mannschaft an mir bekannten Studenten, die ich einfach sagen kann, willst du nicht mal KI bremsen? Ich habe noch keine. Und das werden wir organisieren müssen. Ich wusste auch nicht, wie viele ich brauchen würde. Viele scheint mir das. Deswegen wird sich das noch wahrscheinlich real world conditions, ne? Also wird sich das noch ein bisschen hinziehen. Wir werden unser Bestes tun, ja.
Ja, eine Frage zu den Übungen.
Es gibt darauf eine Standardantwort, die sagt, ein ECTS-Punkt ist, okay, und dann können Sie selber multiplizieren und dann kommt etwas raus, das kann man nicht durchhalten. Genau, dann kommt wieder Real World ins Spiel, aber Sie werden sicherlich nicht in einer Stunde machbar sein. Und dass meine Vorlesungen zu leicht sind, hat mir auch noch keiner nachgesagt. Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass das, also es wird sicherlich mehr als 4-5 Stunden in der Woche sein. Hoffentlich wird es nicht auf 15 kommen. Auch da spielen irgendwelche Annahmen über Sie hinein. Und da bitte ich Sie auch um Feedback, dass wir das irgendwie eintarieren. Wie gesagt, ich muss das hier erstmal lernen. Ja. Weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, wie viele TAs ich finde. Wie nennt man das hier? Hilfsbremser oder sowas? Hieß das in Saarbrücken früher? Hiwis, gut, ja, natürlich. Wie viele Hiwis ich finde, kann ich leider auch noch nicht wirklich sagen. Ich weiß, das interessiert Sie brennend, aber Reasoning under Uncertainty. Ja. Ja? Wir haben ein Forum. Mein Plan war, dass wir sowohl die Slides als auch die Aufgaben da ankündige und auf unserem Quark Info Server werden die dann liegen. Okay? Gut, ja. Ich glaube, es hat noch wenig Sinn, den Übungs. Also, Sie können ja noch nichts. Ich habe ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und. Nein, das wird hier nicht passieren, alldieweil, das sollten Sie auch vielleicht noch wissen, weil meine Berufung hier relativ hoppladihopp ging, halte ich noch in Bremen eine Vorlesung. Das heißt, Dienstags und Donnerstags bin ich in Bremen, Montags und Freitags bin ich in Erlangen und am Wochenende bin ich in Neu-Ulm. Also ich bin... Wenn Sie versuchen, in Kontakt zu treten mit mir, bitte per E-Mail oder per Dennis. Der sitzt im Wesentlichen täglich hier an der Uni und dann werden wir das schon irgendwie schaukeln. Also insofern bin ich Donnerstag gar nicht hier. Also der Termin fällt weg. Der fällt weg. So. Das kannst du jetzt mal ankündigen gleich irgendwann auf dem Forum, damit da auch mal was draufsteht. Gut, weiß ich nicht, ob du Zugriff hast. So, noch eine Frage. Ich hatte ja bereits gesagt, ich habe Entscheidungen getroffen, von denen ich überhaupt nicht wusste, was sie hießen. Ja, weil sie einfach getroffen werden mussten. Das System brauchte da eine Zahl. Und da stand da erstmal 25. Und dann habe ich irgendwann mal die Panik gekriegt und habe gesagt, ob das wohl klappt. Und dann habe ich das auf 50 erhöht, weil es hier 50 Stühle nominell gibt und in den anderen Dingen auch. Was das heißt, Realita, weiß ich nicht. Ja, ich könnte das Problem dadurch lösen, dass ich sage, doch, 15 Stunden Übungsaufgaben, ja, mindestens, ja, dann schaffen wir das auch mit den 50. Will ich aber nicht. Ja, ich vermute, dass, so wenn ich mir das hier so angucke, dass das sich vielleicht auf 50 einpendelt. Ich weiß noch nicht richtig, wie wir damit umgehen werden. Ich halte Obergrenzen für Quatsch, weil wenn jemand was lernen will, soll er das bitte schön lernen können. Und eigentlich soll die Universität dann die Möglichkeiten bereitstellen. Aber das ist jetzt auch ein frommer Wunsch. Ich weiß auch nicht, was die Raumprobleme hier sind. Ja, tut mir einfach leid, da kann ich nichts zu sagen. Gut. Was vielleicht noch wichtig ist, in den letzten 120 Sekunden, ist die Course Notes, also die ich schreibe selber. Ich versuche so ein bisschen mitzuschreiben. Also ich habe einmal die Slides und versuche so ein bisschen mitzuschreiben, was ich gesagt habe. Die finden Sie auf Quark Info Teaching AI. Das sollten Sie sich aufschreiben. Da werden Sie die Sachen auch vorher finden. Das heißt, Sie brauchen nicht mitzuschreiben, sondern Sie können sich das ausdrucken und dann annotieren. Ich habe das mal vor 10 Jahren den Kurs an der Jakobs gehalten. Da waren die relativ dürftig. Ich werde mich bemühen, die Slides zu verbessern. Da werden Fehler drin sein. Und mir ist sehr daran gelegen, dass diese Fehler kurzlebig sind. Das heißt, ich wäre sehr dankbar, wenn jemand, wenn er Fehler in den Slides findet, und wir werden sie finden, mir einfach eine E-Mail schickt, von wegen, das sind alles die Fehler, die wir haben. Wir haben ein Kursforum, das werden Sie sicherlich finden. Das wurde mir erzählt, dass das Normale hier ist. Da werde ich alle Anmerkungen, Ankündigungen, ich werde mich bemühen, auf Fragen zu antworten, und sowas alles. Fragen zu den Übungsaufgaben sind natürlich dafür da. Das heißt, da ist zumindest jetzt mein Modell, dass ich darüber außerhalb der Vorlesungen mit Ihnen hauptsächlich kommuniziere. Und dann gibt es ein Buch, Russell Norvig, Artificial Intelligence, a Modern Approach. Das gibt es mittlerweile in der 3. Generation. Ich habe die 2. Generation hier auch irgendwie mal mitgebracht. Nö. Irgendwie mein Rucksack ist weg. Naja. Der wird sich schon wieder anfinden. Das ist so eine 1000-Seiten-Schwarte. Die ist relativ, also sie geht nicht sehr tief, aber deckt die künstliche Intelligenz relativ gut ab. Ja, die wird viel verwendet. Und an der werde ich mich im Wesentlichen von den Themen her langhangeln. Bei Logik und sowas, da werde ich annehmen, dass Sie das noch erinnern aus dem letzten Jahr. Da werden wir ein bisschen was anderes machen. Beim Sprachverstehen werde ich noch ein bisschen was dazu machen. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir damit weiterkommen. Wenn Sie Fehler finden, schreiben Sie es mir, sodass ich die Course Notes verbessern kann. Genau, vielleicht noch letzten Sekunden. Anwesenheitspflicht besteht nicht. Menschen sind extrem verschieden, das heißt, sie lernen auch verschieden. Ja? Man kann das, was ich hier erzählen werde, genauso gut in einem Buch lernen. Es gibt Kurse. Es gibt von Russell und von Norvig und Sebastian Thrun gibt es einen Udacity-Kurs, der sehr gut funktioniert, den man stattdessen machen kann. Ja, funktioniert beides. Hier sein, aufpassen, Fragen stellen, auf Fragen antworten, das funktioniert sehr gut. Buchlesen funktioniert sehr gut. Udacity funktioniert recht gut. Was nicht funktioniert, ist hierher kommen und zu schlafen. Ja? Oder Filmchen gucken oder so etwas. Ja? Habe ich nichts gegen. Porno bitte erst nur in der letzten Reihe, ja? Und mit Kopfhörern. Aber habe ich im Prinzip nichts gegen. Ja? Sie tun sich aber auch überhaupt keinen Gefallen. Der einzige Grund, warum ich glaube, dass es gut sein könnte, in die Vorlesung zu gehen, ist, dass Sie einerseits Fragen beantwortet kriegen, deswegen stellen Sie Fragen, und zum anderen mal sehen, wo der Professor eigentlich anfängt, eher gelangweilt zu wirken oder wo der so richtig anfängt, hibbelig zu werden, weil es so jetzt so toll wird. Ja? Das ist etwas, was mir immer sehr hilft, Sachen einzuschätzen. Und das werde ich versuchen, Ihnen möglichst ungefiltert weiterzugeben. Und ich finde viele dieser Sachen auch wirklich toll. Aber ansonsten kann man auch KI sehr gut aus Büchern oder Online-Ressourcen oder so etwas lernen. Und Sie müssen halt wissen, was Sie für ein Typ sind beim Lernen. Ich hatte einen tollen Studenten, den ich nur, Anna Jakobs, der ist jetzt mein Doktorand, den habe ich immer nur zu den Klausuren gesehen. Der ist nie in die Vorlesung gekommen. Und dann hat er immer volle Punktzahl gemacht bei den Klausuren. Wie gesagt, ist jetzt mein Doktorand, wird jetzt bald fertig. Aber wir haben mal die statistische Auswertung gemacht. Es war so, dass zumindest an der Jakobs, und das lässt sich nicht übertragen, aber nur als Datenpunkt, jedes Mal, wenn Leute nicht zur Vorlesung erschienen sind, hat das korreliert mit einem 0,1 Note weniger gut. Und das hat mir natürlich sehr viel Freude gemacht, weil dann bin ich nicht ganz nutzlos und streng mich nicht umsonst an. Okay? Aber Sie brauchen nicht kommen. Mir ist das herzlich wurscht. Ich hoffe, dass Sie alle kommen. Gut, so. Und jetzt bis... noch eine ganz kurze Sache. Ich bin am Freitag nicht da, ich muss auf eine Konferenz. Aber Dennis Müller wird weitermachen. Das heißt, es wird am Freitag irgendwo da drüben eine Vorlesung geben in einem anderen Raum, der auch nur 50 Plätze hat. Und nur das Mannequin, was da vorne steht, wird ein anderes sein. Aber Montag wahrscheinlich wieder hier, wenn ich nicht irgend noch was reißen kann. Gut, dann bis nächste Woche.